Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Thomas Roser, ich lese aus meinem Buch Der Tote im Bärenzwinger und gehe mitten hinein ins Geschehen, ins Kapitel 17, in dem der Held des Buches, der Zeitungskorrespondent Walter Kühn im serbischen Belgrad, in die Fänge einer gefährlichen Miliz gerät. Kapitel 17. Der Schlag. Es waren doch zwei Gläser mehr geworden. Wohlweislich hatte Walter noch in der Nacht für die Rückkehr in den vertrauten Berufsalltag den Wecker gestellt. Eine Zeitung im fernen Stuttgart hatte ihn für die Montagsausgabe mit einer Analyse der vertrackten Lage im Kosovo beauftragt. Und Walter wusste, dass er morgens am besten funktionierte, wenn es ums Schreiben ging. Walter brühte sich geruhsam einen Kaffee und legte dann die bereits am Tag zuvor herausgesuchten Zeitungsausschnitte, die Ergebnisse seiner Internetrecherche und das Protokoll eines Telefoninterviews mit einem Politologen zurecht. Er liebte das Schreiben, wenn alle Informationen im Kasten waren und ihm noch einige Stunden und nicht nur Minuten zum Verfassen und Perfektionieren des Artikels blieben. »Schuster, bleib bei deinen Leisten«, sagte er sich, als er den Text beendet und abgeschickt hatte. »Das Schreiben liegt mir doch mehr als das Detektivspielen.« Draußen stand die fahle Sonne schon hoch über den Dächern. »Zeit für ein Sonntagsmahl mit kühlem Bier im Jäger«, dachte er zufrieden. Er überlegte, welch anderen einsamen Stadtwolf er dazu einladen könnte. Da klingelte das Telefon. »Bist du es, Walter?«, fragte eine ihm irgendwoher bekannte, unangenehm schroffe Stimme, die er nicht sofort einzuordnen wusste. »Ja, aber mit wem spreche ich?« »Ranko«, so die Antwort. »Uns ist letzte Woche etwas dazwischen gekommen, aber ich hoffe, du hast dich auch ohne uns in der Anstalt gut amüsiert«, sagte er dann mit einem meckernden Lachen. »Wenn du willst, können wir uns aber heute Nachmittag in Brankos Gebrauchtwarenhandel treffen.« »Wo?« »Smederower Straße 357, komm nach 4 Uhr vorbei«, gab Ranko zurück. »Dann können wir in aller Ruhe über alles sprechen, was dich interessiert.« Walter sagte zu, hatte aber kein gutes Gefühl. Der Sonntag war noch nie sein Tag für große Unternehmungen gewesen. Und auch Rankos plötzlicher Wandel vom wortkargen Thekenhocker zur mitteilungsfreudigen Plaudertasche kam ihm seltsam vor. Während er in der sengenden Hitze ein Taxi anzuhalten versuchte, dachte er sehnsüchtig an den Schatten der Linden im Jäger. Endlich stoppte mit quietschenden Reifen ein Taxi. »Ich hoffe, das stört nicht«, sagte der Chauffeur, während er, ohne eine Antwort abzuwarten, eine neue Zigarette an seinem noch brennenden Klimmstängel entzündete. Selbst am Sonntagnachmittag quälte sich eine endlose Kolonne von Lastwagen und Kleintransportern über die staubige Vorortstraße. Kleine Werkstätten, Fabriken, Baumärkte und Lagerhallen säumten den holprigen Asphalt. Als er noch selbst ein Auto gehabt hatte, hatte er manchmal Bojan in eine abseits der Straße gelegene Fußballhalle gefahren. Jetzt lud ihn der schweigsam schmauchende Taxifahrer vor dem Tor eines rostigen Maschendrahtzauns ab. Der Gebrauchtwagenhandel hinter dem Gitter entpuppte sich als Schrottplatz. Gestrüpp und Unkraut wucherten zwischen Unfallwagen mit eingedrückter Karosserie, die schon vor Urzeiten auf der trostlosen Brache abgeladen worden zu sein schien. Der Autofriedhof wirkte wie ein Wrackmuseum. Walter erkannte unter den rostigen Karossen Modelle wie den VW Scirocco, Ford Capri, Citroën DS, einen ledierten Opel Kadett und sogar ein NSU-Prinz. »Ranko, bist du da?« rief Walter. Als niemand reagierte, öffnete er vorsichtig das quietschende Gatter. Hinter einem Feigenbaum entdeckte er einen Pfad, der sich durch die angerosteten Schrottberge schlängelte. Eine graue Eidechse kreuzte Walters Weg, während er vorsichtig einen Berg aufgetürmter Reifen umkurfte. Auf einmal erstarrte Walter. Mit feuchtrot schimmernden Lefzen stürmte ein weißer Pitbull auf ihn zu. Ach du Schande, dachte Walter noch. Da war der Hund auch schon bei ihm. Kurz danach hätte er sich am liebsten zwei schwere Springerstiefel statt Sandalen an seine bloßen Füße gewünscht. Denn der gedrungene Kampfhund begann eifrig seine Zehen zu lecken. »Hallo, keine Angst, der will nur spielen«, begrüßte ihn Branko, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war, scherzend. »Die Füße brauchst du heute Abend nicht mehr zu waschen. Ranko ist noch nicht da, aber wir können schon einmal einen Rakia oder Kaffee schlürfen.« Branko wies auf einen wenig einladenden Verschlag am anderen Ende des Schrottplatzes. »Wie gefällt dir meine Oldtimer-Sammlung?« fragte er mit einer ausladenden Handbewegung über das blecherne Schrottreich. Gab Walter aber keine Gelegenheit zu einer Antwort. »Ich komme nur nicht richtig dazu, die Karren wieder flott zu machen.« Branko gluckste. Sie kam an einem Schuppen vorbei, an dessen Tor ein verrostetes Schloss an einer ebensolchen Kette hing. »Meine Werkstatt«, erklärte Branko grinsend. Walter sah sich aus den Augenwinkeln um, während er, gefolgt von dem hechelnden Vierbeiner, dem stämmigen Branko hinterherstapfte. Weder die wuchernden Brombeersträucher noch das hohe Gras zwischen den Autotossos machten den Eindruck, als hätte sich irgendjemand in den letzten Jahren hierher verirrt. Walters Zweifel, ob Branko tatsächlich der Eigentümer des stolz präsentierten Löwenzahnbiotops war, wuchsen immer mehr. Der Muskelmann und sein bissiger Begleiter wirkten überhaupt nicht wie Hausherren, die mit dem Terrain besonders vertraut waren. Walter gefiel der merkwürdige Schrottplatz immer weniger. Die belebte Hauptstraße schien ihm plötzlich viel zu weit entfernt. Nur noch schwach war hinter den Brombeerhecken das Geräusch des tosenden Verkehrs zu hören. Vanyas Warnungen schossen ihm durch den Kopf. Doch statt den rettenden Ausgang im Auge zu behalten, entfernte er sich nur weiter von der Straße. Zielstrebig steuerte Branko auf die Holzbude ganz am anderen Ende des Autofriedhofs zu. Seine vierbeinige Eskorte huschte an Walter vorbei und verschwand hinter der geöffneten Tür des Bretterverschlags. »Hier geht's rein, mein Lieber, das ist unsere Kantine«, sagte Branko und wies mit einem Grinsen auf den Eingang der zweifelhaften Kaschemme. »Das ist ein Fehler«, dachte Walter, stieß aber trotzdem die Holztüre auf. Im Halbdunkel des fahlen Lichts, das durch die trübe Scheibe eines kleinen Fensters fiel, konnte er nur eine auf einem Tisch stehende Flasche und ein paar Gläser erkennen. »Nur hereinspaziert, jetzt genehmigen wir uns erstmal einen guten Tropfen«, hörte er hinter sich Brankos Stimme. Als er sich zu ihm umdrehen wollte, sah Walter im Schatten hinter der Türe noch die Umrisse eines Mannes mit zum Schlag erhobenem Arm und einem Schraubenschlüssel in der Faust. Dann wurde es dunkel. Kapitel 18. Das Verhör. Walter sah nichts. Die Dunkelheit war undurchdringlich. Er bekam kaum Luft und verspürte einen dumpfen Schmerz an seinem Hinterkopf. Vergeblich versuchte er, sich an den Kopf zu fassen. Seine Hände waren hinter seinem Rücken gefesselt. Mit den Fingerkuppen ertastete er ein Plastikseil um seine Handgelenke. Benzingeruch drang in seine Nase. Die in die Mundhöhle gequetschte Zunge gab ihm Gewissheit. Es war ein in seinen Mund gestopfter Knebel, der ihm das Atmen erschwerte. Vergeblich versuchte er, seine Beine auszustrecken. Er hörte sein Herz laut und rasend schlagen. Er hatte Angst. Unvermittelt wurde Walter hart gegen eine Wand geschleudert. Er hörte quietschende Bremsen. Dann erfolgte offensichtlich ein Richtungswechsel und er wurde erneut herumgeworfen. Sein Gesicht war in eine weiche, nach Hund riechende Decke gedrückt. Fieberhaft versuchte er, seine Gedanken zu ordnen. Offenbar lag er gefesselt im Gepäckraum eines fahrenden Autos. Wie und warum er dort hineingeraten war, er wusste es nicht. Direkt neben seinem Ohr erklang ein seltsames Hecheln, lauter als das Motorengeräusch. Doch erst als eine nasse Zunge über seine Wange leckte, erinnerte er sich plötzlich wieder an den Pitbull, an Brankos wieherndes Lachen und die zum Schlag erhobene Hand. Walter wurde von Panik übermannt. Wie lange war er schon unterwegs? Wohin wurde er gebracht? Was hatten seine Entführer mit ihm vor? Wieder wischte ihm die feuchte Hundezunge über das Gesicht. Angespannt versuchte sich Walter auf die Fahrt zu konzentrieren. Immer wieder kam das Auto bei laufendem Motor zum Stehen. »Ampeln«, dachte er, »wir sind noch in der Stadt.« Nach einer Linkskurve rumpelte das Auto in einem niedrigeren Gang mit röhrendem Motor eine Anhöhe hinauf. Nochmals bog es scharf nach links ab. Dann kam es zum Stehen und der Motor wurde abgeschaltet. Walter hörte schlagende Türen, das Herunterziehen eines Garagentors und eine ihm bekannte, schnarrende Stimme. »Hol du den Schnüffler und den Köder raus«, so die von Ranko gegebene Anweisung. Er hörte, wie der Kofferraum geöffnet wurde. Er spürte, wie der Hund neben ihm ins Freie sprang. Doch noch immer konnte Walter nichts sehen. Erst jetzt bemerkte er, dass seine Augen offenbar verbunden waren. »So, ausgeschlafen. Hast du es dir schön gemütlich gemacht?« hörte er Brankos spottende Stimme. »Aussteigen, aber schnell!« Fast wären seine eingeschlafenen Beine eingeknickt, als ihn die beiden Entführer endlich aus dem Kofferraum gehievt hatten. Ein harter Tritt zwang ihn zu einem Ausfallschritt nach vorn. »Hier geht's lang, mein Herr«, sagte Ranko und schubste ihn vor sich her. Nach wenigen Metern hörte er rechts von sich eine ihm unbekannte Stimme. »Bringt ihn rein!« Walter wurde auf einen Stuhl buxiert. Endlich nahm ihm Branko die Augenbinde ab und zog den Knebel aus seinem Mund. Walter schnappte hustend nach Luft. Sportgeräte und von den Decken hängende Boxsäcke und Ketten ließen den fensterlosen Raum wie ein heruntergekommenes Fitnessstudio wirken. Doch Zeit, sich in dem mit Neonlampen ausgeleuchteten Saal umzusehen, ließen ihm seine Begleiter kaum. Vor Walter saß ein Mann mit grauem Vollbart. Zu seiner verspiegelten Pilotenbrille trug er einen Tarnanzug und ein rotes Barett und musterte den Ankömmling stumm und mit regungsloser Miene. »Begrüßt unseren Freund erstmal bei uns«, forderte er Branko, und Ranko schließlich mit leiser Stimme und einem Kopfnicken auf. Ehe es sich Walter versah, fegten ihm mehrere wuchtige Faustschläge die Magengrubeln an die Schläfe von seinem Schemel. »Genug«, sagte der massige, etwas zur Fettleibigkeit neigende Mann. »Nun wollen wir erst mal hören, was Herr Walter uns zu erzählen hat und was ihn zu uns treibt.« Walter lag am Boden und rang um Atem. Er wusste nicht mehr, welcher Körperteil am meisten wehtat. Er schien nur noch aus Schmerz zu bestehen. »Du hast den Chef gehört, setz dich wieder hin«, schnauzte ihn Branko an. »Wir können auch andere Seiten aufziehen.« Walter hatte Mühe, sich mit seinen gebundenen Händen wieder aufzurichten. Ächzend nahm er hinter dem Verhörtisch Platz. Der mit Bart und Brille vermummte Chef sah ihn an und sagte nichts. »Was wollen Sie von mir? Warum lassen Sie mich schlagen?« fragte Walter nach einer schier endlosen Stille. Sofort verpasste ihm Branko eine gewaltige Ohrfeige, die sein gefesseltes Opfer fast wieder vom Stuhl rutschen ließ. »Bane stellt hier die Fragen, du antwortest, wenn du gefragt wirst. Verstanden?« fuhr er ihn an. Walter nickte. Was sollte er auch anderes tun? »Wer hat dich geschickt? Was schnüffelst du hier rum?« fragte der Chef schließlich leise. Auf Walters Einwand, dass er nicht freiwillig gekommen sei, erhielt er erneut einen harten Schlag in die Magengrube. Dieses Mal von Ranko. »Mein lieber Besserwisser, da bist du wohl nicht ganz klar, in welcher Lage du hier bist«, zischte der Mann mit dem auf dem Unterarm eintätowierten Doppeladler. Um Luft ringen begann Walter zu erzählen. Wahrheitsgetreu berichtete er, wie er den merkwürdigen Rechercheauftrag von Balschar erhalten hatte, ehe zufällig in Kontakt zu einem früheren Milizionär geraten und schließlich auf die fatale Idee gekommen war, sich mit den Kontakten des Zoodirektors zur früheren Panthermiliz zu beschäftigen. »Warum?« fragte ihn der misstrauische Chef. »Ich wollte herausfinden, wer noch eine Rechnung mit Balschar offen haben könnte«, entgegnete Walter. Die Antwort schien dem Mann ihm gegenüber wenig zu überzeugen. Mürrisch nickte der Mann im Kampfanzug seinen Helfershelfern zu. Dieses Mal schlugen sie noch härter zu und bearbeiteten den auf dem Boden liegenden, vor Schmerz stöhnenden Walter mit kräftigen Tritten. Endlich ließen sie von ihm ab und zerrten ihn wieder auf den Stuhl. Walter schmeckte Blut und spürte zunehmende Panik. Wollte ihn der Herr des Folterkellers zu Tode prügeln lassen? »Wer hat dich geschickt?« wiederholte der Mann mit dem Vollbart seine Eingangsfrage. »Sag es mir doch einfach, was Sie hören wollen. Ich gestehe alles«, entgegnete Walter. Das war nicht die gewünschte Antwort. Wieder prasselten Schläge und Tritte auf Walter ein. »Sprich«, hörte er immer wieder die drohende Stimme des Chefs. Walter wusste nicht mehr, was er noch sagen sollte. Die Qualen schienen kein Ende zu nehmen. Er versuchte an seine Eltern, Geschwister und seine Kindheit, an irgendetwas weit Entferntes zu denken. »Bringt ihn zum Fass«, hörte er schließlich benommen die Anweisung des Chefs. Branko und Ranko schleppten ihn zu einem großen Plastikfass in der Ecke des Saals. Ehe er sich's versah, hieften sie ihn hoch und drückten ihn sekundenlang kopfüber unter Wasser. »Die ertränken mich«, durchfuhr es Walter. »Was für ein irrsinniger Tog!« Sie zogen ihn aus dem Wasser und Walter schnapste prustend nach Luft. Kurz darauf steckte er wieder im Fass. Immer und immer wieder tauchten die beiden Schergen ihn unter. »Sprich«, hörte er bei jedem Luftschnappen die leise Stimme. Einmal schien es ihn, als ob er zwischen zwei unfreiwilligen Tauchgängen neben dem Chef die Silhouette einer langhaarigen Frau mit enormen Brüsten wahrgenommen hatte. »Ist das Taifuns Witwe die Schauspielerin?«, fragte er sich. Dann wurde er mit unbarmherzigem Griff unter Wasser gedrückt. Als er wieder auftauchte, war die Frau weg. Wie lange er schon am Rande des Wasserfasses hing, wusste er nicht. Unablässig wiederholten seine Peiniger ihre Tauchtortur. Walter fühlte seine Kräfte zusehends schwinden. »Der ist fertig, aber er sinkt nicht. Was sollen wir mit ihm tun?«, hörte er Ranko fragen. »Wir versuchen es morgen noch mit Strom. Wenn er dann nichts zu sagen hat, könnt ihr ihn verschwinden lassen.« Kapitel 19. Der Tunnel. Wie lange er auf dem feuchten Kellerboden gelegen hatte, wusste er nicht. Jeder Körperteil schien zu schmerzen. Seine tauben Hände waren noch immer auf seinem Rücken gefesselt. Mit der Zunge ertastete er eine Blutkruste auf der Lippe. Er spürte nagenden Hunger, brennenden Durst und lähmende Angst. Oft hatte er über Kriegsverbrechen, Gewaltexzesse und Auftragsmorde in der Unterwelt geschrieben, hatte Überlebende und Angehörige der Opfer interviewt. Nun drohte er selbst, zum Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden. Walter war überzeugt, dass seine Entführer keinerlei Skrupel hatten, auch einen Ausländer zu töten und seine Leiche verschwinden zu lassen. Seine Gedanken rasten fieberhaft. Er war kein Held. Auch ohne ein erneutes Folterverhör wäre er bereit, alles zu beichten, was ihn aus den Fängen seiner Quälgeister befreien würde. Nur hatte er nichts zu erzählen, was seinen Entführer zufriedenstellen könnte. Auf Hilfe von außerhalb oder gar diplomatischen Beistand der Botschaft konnte er kaum hoffen. Bis jemand bemerken würde, dass er verschwunden war, würden Tage vergehen. Sollte seine in irgendeiner Grube versenkte Leiche jemals wieder auftauchen, während ihm ein erschütterter Nachruf seiner Zeitung und vielleicht ein wohlformulierter Protest des Botschafters gewiss. Mehr war kaum zu erwarten. Ohne seine gefesselten Arme zu Hilfe nehmen zu können, richtete sich Walter mühsam auf. Er bemühte sich, seine eingeschlafenen Hände zu Fäuste zu ballen, um die Durchblutung wenigstens ein bisschen in Gang kommen zu lassen. Im Dunkeln versuchte er, sein Verlies zu inspizieren. Konserven und verstaubte Einmachgläser mit Gemüse füllten das Kellerregal. Vertrocknete Keime sprießten aus einem Berg verschrumpelter Kartoffeln. Ein verstaubtes Plastikfass in einer Ecke verströmte den Geruch vergorenen Sauerkrauts. Durch die Stäbe der verriegelten Holzlattentür sah er ein großes Vorhängeschloss, mit dem es gesichert war. Sein provisorischer Kerker schien weder bewacht noch besonders gut gesichert. »Sie scheinen sich sehr sicher, dass ich hier ohnehin nie rauskomme«, dachte Walter. Mehrmals warf er sich verzweifelt mit dem vollen Gewicht seines Körpers gegen den Eingang des hölzernen Kellerkäfigs. Aber der Anlauf war zu kurz, die gefesselten Hände störten. Die schmalen Bretter gaben genauso wenig nach wie die Angeln der sich offenbar nach innen öffnenden Tür. Erschöpft und mit schmerzender Schulter ließ Walter sich auf den Erdboden sinken. Wenn er sich wenigstens seiner Fesseln entledigen könnte, dachte er verzweifelt. Plötzlich hörte Walter, wie eine Tür vorsichtig geöffnet wurde. Es ertönten schnelle Schritte. Der Lichtkegel einer über die Kellerwände huschenden Taschenlampe blendete ihn, als die leise, ihm bekannt vorkommende Stimme einer großgewachsenen Gestalt im Kellergang vernahm. »Psst! Walter! Ich hol dich hier raus! Geh von der Türe weg!« Walter konnte im Dunkeln nicht erkennen, wer der Hühner auf der anderen Seite des Holzgitters war. Folgsam ging er zwei Schritte zurück. Der Mann im Dunkeln nahm kurz Anlauf und prallte mit Wucht gegen die Lattentüre. Das Vorhängeschloss gab nicht nach, aber die aufgenagelten Scharniere sprangen aus dem Holz. »Kannst du gehen?« flüsterte sein Befreier. »Ja, aber meine Hände sind gefesselt.« Walter hörte das Klacken eines Messers. Ein Schnitt und schwer wie Blei fielen seine befreiten Arme nach vorne. Zeit, sich die tauben Hände zu massieren, blieben ihm nicht. »Mir nach, aber leise«, zischte der unbekannte Walter zu. Wortlos folgte Walter dem Blick auf den breiten Rücken seines Befreiers geheftet. Schnell durchschritten sie den Kellergang. Vorsichtig öffnete sein Begleiter die nur angelehnte Stahltür zum Treppenhaus. Doch statt hinauf schlichen sie die Treppe weiter hinab. »Ein zweiter Keller«, dachte Walter, als sie durch eine erneut unverschlossene Metalltür in einen Korridor gelangten. Sein Vordermann schloss die Tür von innen mit einem aus der Tasche gezogenen Schlüssel ab. Im Schein der Taschenlampe vermochte Walter mehrere Türen und am Ende des Ganges einen mannshohen Sicherungskasten zu erkennen. Sein Retter öffnete dessen Tür und machte sich an der Rückwand zu schaffen. »Vorsicht, zieh den Kopf ein«, warnte er, bevor er durch eine anderthalb Meter hohe Klappe hinter dem Sicherungskasten in einem dunklen Loch verschwand. »Schließ die Klappe hinter dir, wenn du im Stollen bist«, hörte er seinen Befreier sagen. Walter folgte dem in der Dunkelheit verschwindenden Lichtkegel mit gebücktem Rücken. Er keuchte. Sein Knie begann ausgerechnet jetzt höllisch zu schmerzen. Aber er versuchte, dem Mann vor ihm dicht auf dem Fersen zu bleiben. Der Tunnel schien nicht nach oben, sondern nach unten zu führen. Nach mehreren hundert Metern hatten sie das Ende des Stollens erreicht. Erneut nestelte sein Befreier einen Schlüssel aus der Tasche. Knarrend öffnete sich eine kleine Stahltür. Walter verspürte einen Luftzug, als er sich in einer Art Unterführung endlich wieder zu seiner vollen Größe aufrichten konnte. Überrascht erblickte er im Halbdunkel Graffitis und das Banner mit dem roten Stern. Sie standen im Spielertunnel des Maracana-Stadions. Danke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Thomas Rosa. In der heutigen Sendung geht es um seinen Krimi »Der Tote im Bärenzwinger«. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt, Belgrad, Serbien und vieles mehr sprechen. Ich bin sicher, viel Interessantes und Neues zu erfahren und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Thomas, bei der 141. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Es ist schön, dich in unserer Sendung zu haben.
Dankeschön, ich freue mich über die Einladung.
Das wird bestimmt interessant. Ich hatte es noch, also Serbien ist ja für mich so weit weg wie der Mond, muss ich gestehen, weil ich weiß gar nichts darüber. Deswegen bin ich doppelt neugierig, was ich auch über dich, den Krimi und diese Atmosphäre und alles, was da gibt, erfahren werde. Wie erlebst du das langsame Ende dieser Pandemie in deinem Erleben und auch in deinem Arbeiten?
Naja, also von der Arbeit sehe ich jetzt halt den Unterschied, dass ich jetzt nach 2-3 Jahren wieder mehr reise, dass ich wieder mehr unterwegs bin, dass ich auch, man muss sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Man hat sich fast entwöhnt, rauszugehen, unter die Leute zu gehen, was eigentlich immer mein Job war. Ich habe dann halt 2 Jahre viel Telefoninterviews gemacht, sich draußen getroffen, auch im Balkan ist eigentlich so ein, auf dem Balkan ist ein Wort wie soziale Distanz sehr, sehr schwer einzuhalten, weil die Leute sich ja eigentlich immer gerne gerne gesellig beisammen sind. Also nicht nur auf der Straße, sondern auch in Kneipen oder mit Familien feiern. Und diese soziale Distanz, die ja überall eigentlich als sehr asozial erfahren wurde, hat den Leuten hier auch sehr zu schaffen gemacht. Persönlich, um auch gleich auf mein Buch zu sprechen zu kommen, war das eigentlich die Geburtsstunde meines Buches, weil wir waren hier 7 Wochen lang eingeschlossen. Die am Anfang mussten jeden Abend um 18 Uhr zu Hause sein. Am Wochenende waren wir die ganze Zeit eingeschlossen und man hatte plötzlich Zeit oder ich musste mir überlegen, was ich mache. Und dann dachte ich, ach, jetzt mache ich endlich mein altes Projekt in Angriff, Krimi zu schreiben und über Belgrad. Und insofern habe ich die Pandemie auch genutzt, aber ich bin auch sehr froh, dass sie ein bisschen ausklingt. Und auch wenn ich selbst bei mir sehe, dass ich immer noch nicht so der Alte bin, also in dem Sinn, dass ich mich aktivieren muss, was zu unternehmen, dass ich auch die Recherchereisen nicht ein bisschen mehr zwingen muss. Früher ging das alles automatisch, man muss einfach ein bisschen draußen. 2 Jahre lang hatte man Pause und naja.
Hast du harte Einschränkungen gehabt? Also ich meine, du musst ja auch dein Geld verdienen. Es ist ja nicht so einfach alles.
Ja, aber ich mein Büro habe ich mir selbst angemietet. Also da bin ich immer alleine. Die Einschränkung war eher, dass ich nicht mehr die Grenze quasi mehr raus konnte. Also nicht mehr in Serbien ist nur ein Land, in dem ich arbeite und dass man nicht diese Grenzfahrten waren dann schwierig geworden in andere Länder. Und aber als Schreiberling geht's ja. Ich muss ja keine Bilder sammeln. Ich kann Telefoninterviews machen. Mhm. Klar, wenn ich dann schreiben soll, wie sich die kroatische Adriaküste Gastronomen sich vorbereiten auf die Saison, wenn man nicht hinfährt, dann ruft man halt an. Man war ja auch irgendwo und kennt irgendeinen Gastronom oder einen Hotelier oder einen Zimmervermieter und lasst den da halt ein bisschen beschreiben, wie es da jetzt aussieht. Und so habe ich mir halt ein bisschen getrickst.
Verstehe.
Also, aber als Schreiberling war es eigentlich nicht ganz so schwer, wie ich glaube ich für Kameraleute oder für Radiomenschen, die halt doch oft da sein müssen, wenn sie Reportagen machen wollen. Aber wie halt, als Journalist bekam ich allerdings auch, als hier die totale Ausgangssperre war, so ein Pass, und ich nach 18 Uhr immer noch rausgehen oder 17. Ich habe es vergessen, jetzt genau 6 oder 7 war. Ich ging dann auch einmal raus, war alles leer. Dann dachte ich, was sollst du da, ne? Die Tür nach Hause war ja auch kalt. Das war ein kaltes Frühjahr am Anfang. Die Läden waren ja eher zu. Naja.
Man hört es überall, das waren ähnliche Geschichten und es war schon eine sehr, sehr einschneidende Zeit. Also ich denke schon. Aber damit sind wir mitten bei deinem Job auch. Was tust du jetzt eigentlich so? Du bist ja für mehrere Länder ja auch zuständig. Und wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also ich als Korrespondent ist man ein Einzelkämpfer, für eine Zeitung zumindest. Ich habe so mehrere Kunden in Österreich, Schweiz und Deutschland. So 10, 11 regionale Zeitungen, die kriegen im Prinzip immer den gleichen Text. Die nehmen den oder nehmen den nicht. Aber ich kann natürlich nicht jetzt in 7, 8 Ländern gleichzeitig sein. Das heißt, als Korrespondent verfolge ich ein bisschen das Geschehen in den Ländern. Entscheide manchmal, denke ich, das ist jetzt interessant, da fahre ich jetzt hin. Mache so eine Reportage draus. Oder wenn es Wahlen gibt, Krisen, muss ich halt eine Einschätzung geben. Das ist auch dann wichtig, dass man regelmäßig dann zum Beispiel nach Kosovo fährt, dass man dann auch Analysten hat, die man schnell anrufen kann, wenn es brennt oder wenn was los ist, wie soll man es einschätzen. Also regelmäßiges Bereisen ist schon wichtig, aber man kann natürlich auch nicht 4 Wochen im Monat unterwegs sein, sondern sagen wir es mal, alle, jeden Monat 1, 2 Mal. Was früher, jetzt seit Corona, ich gebe es zu, einmal in 2 Monaten, ich bin aber auch schon lange her hier, also deswegen muss ich auch nicht mehr ganz so oft wohin, aber es ist immer wichtig, die Eindrücke aktuell zu halten, aufzufrischen und das heißt, wenn man sagt, ich war schon so oft in Kosovo, war ich ja immer noch nicht in allen Städten. Ich versuche da immer woanders hinzugehen oder in Rumänien, ein Riesenland, dass man die Themen oder Geschichten immer an einem anderen Ort versucht zu spielen zu lassen oder in einem anderen Blickwinkel. Und so muss ich eigentlich entscheiden, was meine Redaktion interessieren könnten. Im Prinzip mache ich, was ich will, biete es denen an, aber ich muss halt gucken, dass jemand das auch abdruckt, damit sie es rechnet. So, ich muss halt einschätzen, es gibt ja immer irgendeine Themenkonkurrenz, also der Trump, der hat 4 Jahre lang hat in Amerika alles dominiert. Ukraine-Krieg ist jetzt zum Beispiel für Korrespondenten in Australien oder Argentinien auch nicht so leicht. Da bin ich immer noch besser dran, weil ich dann doch im Osten des Kontinents sitze. Ja. Aber das sind halt so, ich weiß noch, ich machte Volontariat in Köln, beim Kölner Stadtanzeiger, als die Mauer fiel.
Na, das dann, war was.
Ja. Dann kriege ich mal so ein verzweifeltes Mail von irgendeinem Korrespondenten. Ich habe jetzt den, ich glaube aus Kopenhagen, ob eigentlich das Ausland jetzt ganz weggestorben sei mit der Wiedervereinigung, ob überhaupt noch was liefern soll oder so. Ja, das ist halt, muss halt immer schauen, auch mit den Ressorts spielen. Das heißt, wenn jetzt da politisch in Deutschland alles recht viel los ist oder in irgendein Krieg wogt, dass man halt ab und zu mal dann eine Bundgeschichte macht oder eine Wirtschaftsgeschichte, halt in die Ressorts wechselt. Aber es ist mehr so die unternehmerische Seite, generell die, von der Arbeit her, ist es ein sehr selbstbestimmtes Tun. Wie viel ich Augenschein nehme, reise, oder das hängt ein bisschen von mir ab. Aber es zahlt sich auch aus, wenn man abends mal unterwegs ist. Vielleicht nicht direkt, aber insgesamt auf lange Sicht immer. Und sind natürlich viele verschiedene Sprachen. Wie viel spreche ich?
Eigentlich ja, das wollte so ich gerade fragen. Wie machst du denn das mit den Sprachen?
Eigentlich keine so richtig, ganz, ganz toll. Also meinen deutschen Akzent hört man in jeder Sprache raus. Also, aber ich habe schon einige Sprachen gelernt, die Weltsprachen wie Niederländisch, Polnisch, mit Serbisch. Weil es, also zumindest am Wohnort finde ich schon wichtig, dass man auch weiß, dass die Leute so um einen sprechen, dass man es mitbekommt in der Kneipe oder dieses kleine Smalltalk und so. Das finde ich schon wichtig, aber wenn ich in Belgrad wohne, habe ich dann ja automatisch, weil eigentlich ist die Sprache serbo-kroatisch, spreche ich auch bosnisch, montenegrinisch und kroatisch, aber ich spreche kein Albanisch, ich spreche kein Mazedonisch und kein Slowenisch und auch kein Rumänisch und Bulgarisch, aber da muss man sich halt ein bisschen behelfen, manchmal halt ein Stringer, so heißt das, oder Fixer sagt man auch dazu, anheuern, meist irgendein Student, der einem dann tageweise aushilft, die Übersetzung. Auf dem Balkan ist es auch so, dass doch recht große Emigration ist. Nicht nur in dem deutschsprachigen Raum, sondern auch inzwischen auch lernen die Leute Englisch und so. Also man kommt manchmal doch auch mit einer größeren Fremdsprache durch, aber meistens braucht man doch irgendeine Hilfe oder oft, ja. Also dann wird es halt ein bisschen teurer, die Recherche. Man hat es nicht verdient, aber generell ist halt wichtig, dass man ein bisschen so alles im Auge hat. Aber jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wie heißt der bulgarische Wirtschaftsminister, das weiß ich jetzt auch nicht. Man kann auch Sachen nachschauen. Du
könntest mir irgendwas erzählen.
Ja, nee, es ist so, ich bin jetzt kein wandelndes Lexikon, ich muss auch Sachen nachschauen und Regierungen puzzeln hier sehr schnell und manchmal muss ich auch gucken, mit wem spreche ich jetzt gleich. Ich habe doch ein Interview vereinbart. Da muss man sich ja auch vorbereiten. Man kann nicht alles. So, ja. Als Journalist ist man doch eher so ein Generalist.
Ja.
Eher da, um manchmal komplizierte Vorgänge oder nicht so zugängliche Gebiete, Themen zu vermitteln in einer anschaulichen Art. Und dafür muss ich erst selbst ein bisschen kapieren. Und generell versuche ich Sachen immer runterzubrechen, damit Leute es verstehen. Also wenn zum Beispiel ein Wahlkampf ist, natürlich kann man dann zum Analyst gehen und zu zwei Politikern, aber man kann auch in den Laden gehen oder auf der Straße Leute fragen, was ihnen eigentlich in ihrem schönen Land nicht so passt und warum alle auswandern und das eher andersrum aufziehen. Also wenn man dort ist, ist es immer einfacher. Das sieht man oft ganz andere Sachen, schrägere Sachen, als wenn man halt nur die Recherche vom Schreibtisch macht, aber die mache ich auch viel, klar.
Verstehe. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Job, denke ich mal, ein sehr vielfältiger Job. Und du bist aber wie so ein Unternehmer für dich selbst verantwortlich.
Ja, ich bin selbstständig. Früher waren die Bedingungen generell besser. Die Zeitungen haben halt gewisse Probleme bekommen mit dem Siegeszug des Internets.
Also ja, klar, ja.
Die Anzeigen machten früher 60-70% von den 60%, glaube ich, von den Erlösen aus. Aber die Zeiten, dass man Autos gekauft hat oder Häuser oder Wohnungen über die Zeitung oder eine neue Frau fand über Zeitung, das ist ja längst vorbei. Es gibt das Internet und es wirkt sich halt vor allem auf die kleineren Zeitungen aus. Es gab einen unheimlichen Fusionsprozess. Die Zahl der potenziellen Kunden ist geschrumpft. Früher bekam man nur als Großband, auch als Freie, irgendeine Pauschale pro Monat. Jetzt ist meistens immer nur, was abgedruckt wird, bezahlt.
Es ist nicht einfacher geworden.
Ja, wobei jetzt andererseits, ich kenne viele festangestellte Kollegen, die dann irgendwann mal wegrationiert wurden. Und wenn du halt freier bist als 10 Kunden, da fällt der 1-2 weg, weil die fusioniert sind. Ist egal, hast du immer noch 8 und vielleicht wieder 9 oder 10. Also.
Es hat alles Vor- und Nachteile.
Ich mache den Job schon seit über ein Vierteljahrhundert immerhin schon. Also, irgendwie habe ich es doch gehalten.
Da. Wie geht es eigentlich mit den Arbeitsbedingungen direkt vor Ort für Menschen wie dich? Du kommst aus Deutschland, bist Journalist. Hast du begegnen dir Vorbehalte oder Diskriminierung oder irgend sowas in der Art? Oder wie geht das?
In den Ländern, wo die Pressefreiheit ein bisschen geknebelt wird oder stärker geknebelt wird oder Probleme gibt, haben eigentlich die örtlichen Journalisten immer am meisten Probleme.
Also aha.
Der ausländische Korrespondent, einerseits ist er, obwohl die Berichterstattung manchmal zurückgeht, die Deutsche Welle macht ja oft Pressestimmen aus Deutschland in der jeweiligen Landessprache oder
ja.
Schlägt sich ja auch wieder manchmal zurück. Das wird auch gelesen. Aber generell ist der Journalist in vielen Balkanstaaten oder auch in den sowjetischen Staaten ist es der lokale Journalist, der den ganz großen Druck bekommt, wenn Drohungen, Todesdrohungen oder wenn die Medien übernommen werden, abgesägt werden, der Präsident sich auf der Pressekonferenz sich über einzelne Journalisten und über einzelne Medien beklagt, dann ist halt oft am nächsten Tag kriegen die ihre Instagram und sonst was Konten voll mit Drohungen oder ja, das ist halt so, ist nicht gut. Aber ich habe inzwischen auch keinen, ich bin sozial sehr schwach vernetzt, weil es einen doch betrübt, auch wenn man weiß, der macht nichts. Aber wenn man dann immer geschimpft wird als Idiot oder sagt, verschwinde hier oder sonst was. Also bei mir ist eher die Diaspora in Deutschland, die jeweilige, die manchmal ein bisschen aggressiv reagiert. Das kriege ich nicht so direkt mit, weil ich ja kein Facebook habe.
Mhm.
Aber das merkt man manchmal in den Kommentaren drunter und manchmal kommen auch Briefe über die Redaktion. Das geht aber meistens immer über die Redaktion, dass sie nicht direkt, dass sie nach 1-2 Mail wechseln, das ist auch okay, lass mal so.
Mhm.
Und das war halt früher anders. Da musste der Leserbriefschreiber, hat sein Papier genommen, in die Schreibmaschine getippt, dreimal verworfen, 10-mal und dann der Redaktion, die sagte, so können wir das nicht bringen und hast nochmal überlegt, jetzt ist ja völlig ungefiltert, wird ja jeder ja, Gedanke wird sofort da reingehauen in eine Aggressivität und eine Respektlosigkeit, wo man sich manchmal fragt, gehen die da zu Hause auch mit ihren Familienangehörigen so um, dass du gleich sagst, was bist du für ein Depp oder so. Also
ja,
da man braucht schon ein breites Fell, aber warum soll ich mir das reintun? Also kein Facebook, keine Todesdrohung, das ist mein Konzept.
Das ist sicher nicht das Schlechteste, wenn du solche Dinge gar nicht erst an dich ranlässt.
Naja, der Filter ist weg.
Ja, ja.
Ich verstehe es manchmal auch. Ich habe auch schon hin und wieder mal Kunden gekündigt, weil ich sauer war.
Ja, ja. Manchmal ist okay.
Ja, vielleicht hätte ich am nächsten Tag noch abschicken können, nicht gleich am Abend, wenn du das Ding geschrieben hast.
Ja,
aber
ja.
Manchmal muss es auch raus, aber in einer Art, dass man dann völlig unbekannten Menschen immer den sexuellen Missbrauch der Mutter androht.
Ja, 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 ja.
Muss ja nicht sein. Ja, das ist der eine Teil der Frage. Der andere Teil habe ich verstanden, wie ich so als Ausländer, wie mir hier begegnet
genau,
als
genau,
Deutsche.
Genau.
Ich war jetzt ja bisher in drei Kulturkreisen, TDS Niederlanden, dann in Polen, dann in, jetzt auf dem Balkan, in den Niederlanden damals und in Polen spielt der Zweite Weltkrieg schon eine Rolle.
Mhm.
Vor allem in Polen, als wäre er gestern gewesen.
Tatsächlich.
Dann kann, ja, obwohl ich die Sprache sprach, gab es da manchmal schon ein bisschen Vorbehalte. Wobei eine lustige Sache war immer, die fragt mich, ja, woher kommst du oder wer bist du? Ich sage, ich bin Schwabe. Da stieß immer auf Unglauben. Die haben es gleich widersprochen. Nein, du bist kein Hitler-Kerl und so, weil der Schwabe ist da. In Polen war das immer der Nazi eigentlich.
Ach, verstehe.
Ja, ich fragte, irgendwann fragte ich halt mal so einen Historiker, warum? Und dann sagt er halt, das waren halt mit die ersten Siedler, das dann. Dann wird halt der Schwabe,
so,
der Deutsche
dann,
und so.
Ja. Die dann übersiedelt wurden und es in Besitz nehmen sollten. Ne?
Ja, also hier ist der Deutsche zwar auch der Schwabe, wegen den Donauschwaben, aber die haben ja später noch Kriege gehabt, die viel präsenter sind.
Ja, ja,
da
ja.
Richten sich die Vorbehalte manchmal nicht so gegen den Ex-Besatzer, sondern gegen den letzten Kriegsgegner. Mhm. Aber auch nicht nur. Also die Politik ist manchmal noch hasserfüllter als oder mehr, ich köchle das noch ein bisschen mehr als zwischen normalen Leuten. Also es ist nicht so, dass jeder Kroate und Serbe schlecht miteinander auskommt. Im Gegenteil, ist meine Erfahrung, dass es eigentlich durchaus normal auch sein kann, aber dass halt die Medien und diese Jahrestage und auf beiden Seiten.
Ja, kommt
Zeiten,
das immer wieder rauf, ne?
Ja, kann man wieder jetzt, ja. Zwar in Kroatien, du hast so Fälle, so Bürgermeister sagen serbische Schlagerabende ab. Ja, weil das nicht zu unserer Kultur passt. Das ist eigentlich völlig Humbug. Also das ist ja die gleiche Sprache.
Ja, verstehe ich schon.
Serbischen Schlager sind da populär, genauso wie hier kroatische Schlager. Also meine Musik ist es nicht, aber warum muss ein Bürgermeister bestimmen, was die Leute hören und was nicht? Also wenn solange der Inhalt nicht zweifelhaft ist, ne? Wenn da irgendwelche.
Ja, nee, ich verstehe schon, ja. Ich habe noch eine, so um diesen Bereich abzuschließen, vielleicht noch eine Frage. Wie siehst du die immer mehr aufkommende Anwendung von künstlicher Intelligenz für deinen Job und die Schriftstellerei?
Ja, ich bin ein bisschen weit weg, nicht in einem Brennpunkt der technischen Entwicklung. Ich habe jetzt noch kein Buch gelesen, wie die aussehen. Kann mir so schlecht vorstellen. Ich habe nur gelesen, dass es wohl mehr und mehr gibt.
Davon.
Ja. Wenn, also
vor allen Dingen im journalistischen Bereich.
Normiert,
ne?
Ja, die Sprache ist ja wirklich, normiert sich immer mehr. Und es wäre eine fatale Entwicklung, wenn irgendein, finde ich, wenn nachher ein Computer nicht nur Schach spielt, sondern auch die Bücher schreibt und die Nachrichten macht. Und also ich kann es mir so schlecht vorstellen, aber das war ja früher bei anderen Dingen auch so, dass ich sie schlecht vorgestellt habe und später kam es genau so. Also wahrscheinlich ist technisch viel möglich und ich frage mich nur, der Leser nicht da bewusst gegensteuern könnte, indem er fragt, ich möchte computerfrei oder Literatur oder Texte ohne künstliche Intelligenz.
So ähnlich wie genfrei oder sowas, ja?
Ja, genfrei oder also irgendwie eine Ökohandel oder was weiß ich.
Verstehe, ja, ja.
Ja,
ja, beim Sport, ja. Ne? Im Sportjournalismus läuft das schon. Ne? Also die
ehrlich, naja, ja. Das ist ja auch sehr, sehr normiert.
Ja, es sind ganz viele, also wenn du jetzt zum Beispiel die Fußball, dass ich die Bundesliga-Tabellen, also die erste, zweite, dritte Liga interpretierst und du sollst jetzt dazu einen Artikel schreiben, das machen Maschinen schon, ja. Weil das besteht im Wesentlichen aus Zahlen, das ist sowieso einfach. Und dann können die mittlerweile auch Texte schreiben, bei denen du nicht so richtig merkst, von wem sie sind.
Ja, naja, es gibt es, klar, Berichte und Nachrichten, Die kann man sicher auch normieren. Aber jeder Volontär hat sich immer gefreut, wenn sie dran war. Dann, erst macht es falsch, dann sagt ein alter Journalist, wie es geht. Und man braucht doch immer noch ein bisschen das Wissen, warum. Ja. Wenn es nur eine Maschine macht, dann weiß ja gar nicht mehr, ich weiß auch nicht, wie die sich denn selbst ändert.
Das hatte ja alles auch mit dir als demjenigen zu tun, der auch diesen Krimi geschrieben hat. Dein Buch gehört ja zur Amazon-Auslese. Das ist, die machen ja jeden Monat 4 außergewöhnliche Neuerscheinungen und geben die bekannt und sagen, hier, guckt hin, liebe Kunden, das sind besondere Bücher. Wie ist dir das begegnet? Ist das einfach passiert oder hast du da irgendwie mitarbeiten müssen, können, dürfen? Wie geht das?
Ich weiß. Der Verlag hat es vorgeschlagen, um das Buch bekannter zu machen. Also die Prime-Kunden können dann ja das Runterladen gratis, ja, 1 Monat ja. lang. Ich will mal sagen, Belgrad ist nicht Bielefeld. Hier passiert einfach mehr.
Ja, sicher.
Deswegen ist die Gegend eigentlich für Krimis nicht so schlecht. Was halt ein bisschen anders ist als in Skandinavien oder in deutschsprachigen Breiten, dass die Polizei ist manchmal halt auch, wird politisch kontrolliert, ermittelt da, wo es gefährlich ist oder wo sie dürfen und manchmal auch nicht. Also das ist halt der Unterschied. Ja, aber dieses organisierte Verbrechen ist vielleicht offensichtlicher als in anderen Staaten, wobei das ja diese Bande zwischen geschäftsinteressierten Kreisen und Politik und der Unterwelt ja überall vorkommt. Transformation ist für alle Staaten schwierig, auch in anderen Staaten von Osteuropa. Weil es ist so, dass halt große Firmen, Staatsfirmen werden dann privatisiert, dann kommen frühere Manager, die schnappen sich das dann, um die Fabriken auszubauen, zu versilbern, vor allem am Immobilien interessiert zu sein. Und hier kam halt auch erschwerend dazu, dass es UN-Sanktionen gab, dass diese Transformation begleitet war von Kriegen, mehreren Kriegen in einer recht kleinen Region. Diese UN-Sanktionen mussten umgangen werden und dazu brauchte man die Kriminellen, die das wussten, wie das geht.
Ja, 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 ja.
Und es gab natürlich auch einen Geheimdienst, der jugoslawische, der sehr stark war und diese
auch nicht zimperlich, genau.
Ja. Nicht zimperlich, hatten ja auch in Gastarbeiterkreisen da in Deutschland dann lästige Leute dann regelmäßig eliminiert. Hm. Und die zusammen mit diesen Unterweltleuten und plötzlich waren es dann Vaterlandsretter, es war jetzt ja nicht nur in Serbien, sondern auch Kroatien und anderen so komische Figuren, die Waffen beschafften, Treibstoff beschafften, Zigaretten schmuggeln und so weiter und so fort. Und das hat die Staaten, die gegen alle Unabhängigkeit versuchten, die Transformation. Es gab manche demokratische Aufbrüche. Aber so richtig wurde diese alten Sicherheitsstrukturen, diese Stasi-Bande halt auf Balkanesisch, wurden nie richtig zerschlagen in einigen Staaten. Und die Folgen davon sieht man halt immer noch zurück. Also es gibt inzwischen hier viele Grenzen, aber gut funktioniert grenzüberschreitend die Unterwelt. Die
hat kein
Problem. Ja.
Ja.
Aber gut, es ist
ein guter Background ja für einen Krimi, den du da auch geschrieben hast. Und da hast du sicherlich viele Dinge sozusagen überführt in dein Schreiben.
Ja, wobei ich schon versuche, den Krimi jetzt nicht so als Lehrbuch und als Journalist, als langen Artikel über die Unterwelt, sondern schon einen ganz konkreten Fall aufzuziehen von so einem jungen Mann, der da tut.
Ja, vielleicht, wenn ich kurz unterbreche, vielleicht ist das genau der richtige Moment, dass du den Hörern doch mal kurz erzählst, wie die Handlung deines Romans ist, soweit man das eben bei einem Krimi machen kann.
Ja, man kann ja nicht
Dinge
alles erzählen.
Ne? Genau.
Ja, also es geht natürlich erstmal der Held, nennt sich Walter Kühn, so ein deutscher Korrespondent, der schon lange im Balkan unterwegs ist, eher auf dem absteigenden Ast, hatte schon bessere Zeit erkannt. Du siehst, es spiegelt sich eines von meinem Leben wieder.
Ich frage jetzt mal nicht nach.
Wobei, das ist schon das schwarze Szenario. Der gute Mann musste sein Penthouse aufgeben und sein Büro einziehen. Soweit ist es bei mir noch nicht.
Ich wünsche es dir auch nicht. Nein.
Aber er ist auch ein Mann in Geldnöten ein bisschen. Und er schlittert dann in so eine komische Ermittlerrolle, erstmal als Freundschaftsdienst. Also er liest da bei seinem Morgenkaffee von so einem Fall, also von einem toten Mann, der nackt im Bärenzinger gefunden wird. Und er ärgert sich vor allem, wie darüber berichtet wird, dass er nackt abgebildet wird, angefressen und dann auch wie diese Boulevardzeitung das aufmachen. Ihm wird zwar schlecht und so, er vergisst natürlich auch wieder, packt seine Sachen ein, bis er einen Anruf bekommt von einem alten Bekannten, von so einem Schulnachtwächter, der ihm um Hilfe bittet. Und das ist eigentlich der Großvater von dem jungen Mann, einem Metzgergesellen, der da zu Tode kam. Und er sagt, ich würde gerne wissen, was sie da im Zoo erzählen. Ich habe das Gefühl, da wird irgendwas vertuscht, die ermitteln nicht richtig. Der Zoo will irgendwas verbergen, die Polizei ist auch nicht so richtig dabei. Und dann entwickelt sich so eine Geschichte, der Walter kann nicht Nein sagen. Das ähnelt manchmal mir auch. Manchmal sagt man nicht Nein. Ne? Also wenn man irgendwas um was gebeten wird und er rutscht dann so rein in immer gefährlichere Sachen eigentlich. Wir haben ja die Lesung noch gehört. Kommt dann auf eine Spur über den Zoodirektor, der auch ein bisschen eine lusche Figur ist, auf die Spur einer früheren Kriegsmiliz und gerät dann immer mehr und tiefer in die trüben Abgründe der Balkanstraßenschluchten. Also der Roman spielt in so ein bisschen Ende der Nullerjahre in Belgrad, in einem heißen Sommer, als sehr heiß und staubig, die Stadt in der Transformation, in der nicht alles glänzt und aber viel Falschgeld rumläuft. Mhm. Und Walter ist neugierig, einerseits lässt sich immer ein bisschen treiben, also er ist manchmal nicht der Regisseur im Film, eher so eine Hauptfigur, die schon neugierig ist und auch beobachtet, aber jetzt auch nicht so der klassische Held, dass der jetzt er ist dann der eigentlich eine Art Nebenerwerbsdetektiv auf einem bestimmten Moment, aber rennt jetzt nicht mit der Knarre rum und so, sondern versucht halt mit seinen journalistischen Mitteln der Sache auf die Spur zu kommen und um seinem Kumpel zu helfen. Und einen anderen lässt sich einen Auftrag zu erledigen, den er dummerweise angenommen hat. Und dabei gerät ein immer turbulente Ereignisse, die vielleicht dem Leser manchmal ein bisschen zu schräg anmuten. Aber ich kann versichern, dass vieles von dem, was ich da beschreibe, der Wirklichkeit entlehnt ist. Mhm. Auch der Fall des jungen Mannes, den gab es wirklich 2006, gab es den mal im Bärenzinger, der wurde gefunden und wurde ungefähr auch so dargestellt in der Presse, wie er da beschrieben ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es irgendeine Rüge gab vom Presserat, aber inzwischen darf ich die Besucher des Belgrades so beruhigen, wie die Bärenzinger sind jetzt nicht mehr, kann nicht mehr reinfallen oder reinspringen, wie damals, sondern die sind inzwischen ein bisschen umgebaut. Der Zoo ist jetzt nicht ist ein kleiner Zoo, ist vielleicht jetzt nicht der vorbildlichste aller Zoos, aber zumindest in Bären geht es ein bisschen besser als damals.
Mhm. Die sind nicht mehr auf nackte Menschen angewiesen, um sich zu ernähren. Auf nackte
Menschen. Also sie rennen nicht nur im Kreis. Also
ich habe verstehe schon. Hospitalismus ist nicht mehr so.
Auch in meiner Arbeit zwei, dreimal Bärengeschichten gemacht. Einmal war ich in einem Reservat in Bulgarien, wo ehemalige Tanzbären.
Ach, dieses Thema, verstehe ich.
Ja, irgendwie rehabilitiert werden.
Das ist auch schlimm.
In Slowenien oder auch in Rumänien, um zu berichten, den Konflikt zwischen Wildbären und Mensch zu verfolgen. Also vor allem Slowenien ist ja sehr dicht besiedelt. das ist nur 500-600 Bären, aber wie regelt man das? Wann kann man ein Problembär zum Abschießen freigeben, wann nicht?
Ja, verstehe.
Wie bezahlt man das? Wie ähnlich wie bei uns in Deutschland mit den Wölfen jetzt.
Das wird immer mehr werden, ja.
Ja, und in Kosovo auch so eine ähnliche Sache mit den, also jetzt kein Tanzbären, sondern so, aber früher hatten auf dem Balkan viele Wirtshäuser, irgend so ein Käfig, wo da so ein armer Bär rum immer im Kreis läuft. Und die sind jetzt in einem großen Reservat in Kosovo, aber haben dann auch ihren Tick oft behalten, dass sie halt immer noch im Kreis rumrennen. Ja, bei, bei den Tanzbären haben die es mit heißen Platten gemacht, ne, dass sie zum Tanzen gebracht wurden und so. Aber
das ist übel, ja.
Echt übel, naja. Also, aber generell habe ich immer oft in meinem Leben Zoos besucht, vielleicht durch die auch in verschiedenen Ländern und vielleicht auch dadurch, dass ich komme vom Land und die Großmütter wohnten in den Städten, Karlsruhe und Stuttgart. Was machen die mit einem kleinen Kind in den 60ern? Man geht in den Zoo, ja. Und dann hat mich das damals, als ich das hier sah, die Geschichte hat mich nie ganz losgelassen. Und dann deswegen habe ich den ersten Krimi daran aufgezogen. Aber der Fall ist eigentlich nur so ein Teilfall von einem größeren, den ich jetzt nicht ganz im Detail darstellen will.
Lieber nicht, ja. Genau.
Aber die Hörer haben ja auch schon die Lesung vielleicht gehört.
Hattest du irgendwie Sorgen, wenn das jemals in welche Landessprache auch immer übersetzt wird, dass du dann Probleme kriegst? Oder nimmt das irgendjemand in dem Land, in dem du jetzt bist?
Ja, wir kennen ja zum Beispiel das Beispiel Lothar Matthäus. Der hatte mal so eine Biografie geschrieben. Man wurde, glaube ich, geächtet in Deutschland.
Ja.
Er war hier mal Trainer bei Partizan, war hier immer noch jahrelang zu Gast. Wurde immer als Nationaltrainer mal gehandelt, weil er war hier erfolgreich, vielleicht weil sie ihn nicht verstanden oder übersetzt wurde, ich weiß es nicht. Aber dann wurde das Buch übersetzt von ihm. Und da hat er irgendwie angedeutet, dass es doch auch Bestechung gab im serbischen Fußball bei Partizan. Und seitdem ist er hier nicht mehr gesichtet worden. Also die Übersetzung bietet manchmal auch Gefahren.
Durchaus, ja, durchaus.
Ja, und da in dem Buch sind so 2-3 Figuren drin. Ich weiß nicht, ob die Angehörigen, weil wenn die Figuren schon tot sind, einige sterben ja, ob die Angehörigen so angetan wären von dem Buch, ich weiß es nicht. Mhm. Also wenn es nicht übersetzt wird, bin ich auch nicht traurig.
Aber es ist nicht so eine Art Schlüsselroman sozusagen.
Die Leute, die es gelesen haben, denen sage ich dann immer, wer ist so.
Verstehe. Ja. Dabei sind wir auch schon direkt bei deinem Personenverzeichnis. Warum hast du das gemacht? Weil uns die Namen so schwer fallen?
Es gibt eigentlich 3 Gründe. Also ein Grund, ich habe ja auch eigentlich nicht so viele Nachnamen genannt, ist halt mit den Witschen, also Jugovic. Das kommt einfach durcheinander. Ich habe immer gern Krimis gelesen, aber nicht nur. Aber ich bin halt aufgewachsen mit diesen Diogenes-Krimis und Rororo hatte das immer so.
Ich
weiß nicht, ob es die Rabbi-Krimis waren oder irgendwie früher in den 70er, 80ern, die hatten immer so ein schönes, oder waren das nicht alle, aber ich fand das eigentlich ganz praktisch.
Das haben einige gemacht, das ist nicht mehr so modern, aber das war
ja,
so.
Ich bin zwar nicht uralt, aber ich bin manchmal noch ein Traditionist. Ich fand das eigentlich ganz praktisch, wenn man es nicht so im Zug durchliest, dass manchmal
wer war eigentlich Ranko oder was weiß ich. Also,
ja, ja, nur 2-3 Zeilen, aber dann man deutet auch schon an, wer wo wissen vielleicht was.
Ja,
aber es kostet jetzt mich nicht viel Zeit. Der Verlag hätte es ja auch raushauen können. Das halt drin gelassen, finde ich auch gut, weil also bei so einem Krimi, dass man halt vor allem mit Namen aus einem anderen Kulturkreis noch ungefähr weiß, welche Böse nicht mit wem
zusammenhängt. Wer war das noch gleich? Ja. Genau, also mir geht das auch so. Ich habe auch mal Schwierigkeiten mit Namen und gerade mit solchen, die einem nicht so geläufig sind, logischerweise. Und das, ich fand das eine gute Idee, also tatsächlich.
Ja, aber ich habe dann halt die Nachnamen eigentlich eher bei den Würdenträgern, habe ich die gelassen. Also der Polizeichef, der Zoodirektor, die haben Nachnamen, alle anderen. Das aber auch hier ist es so üblich. Also selbst wenn man sie sagt, sagt man oft den Vornamen.
Verstehe.
Ja, also Nachnamen, das ist dann...
Ja gut,
ich habe ja früher im Ruhrgebiet gewohnt, dann die musste ich dann zum Beispiel die Kassiererin bei irgendeinem Rewe-Markt durften sich nicht duzen, aber nicht beim Vornamen nennen. Die sagten, Frau Müller, gib das mal her.
Ja, ja.
Die haben das so umgangen. Aber hier ist es eigentlich schon ein Land oder nicht nur Serbien, auch die anderen ex-jugoslawischen Länder, die kenne ich halt besser, aber ich nehme an, in Bulgarien ist es auch nicht anders, dass man sehr kommunikationsfreudig ist. Mir auf diese kleine Schwatze auf der Straße fängt man auch mit Leuten an, die man nicht unbedingt kennt. Mhm. Die Ampel ist rot und dann kann man dem anderen schon mal was fragen oder ins Gespräch reindrücken.
Ja, ja, klar.
Oder auch so Situationskomiken, also die einige von diesen Dialogen, die habe ich mir nicht ausdenken müssen, die ich mir einfach behalten, weil die so schräg waren dann auch. Dinge, die zum Beispiel in dem Buch ist eine Stelle beschrieben, wo der Walter im Sommer mit seinen Sandalen läuft, und dann kommt so ein Pitbull angerannt und leckt ihm die Füße.
Ja, richtig. Ich kann mich erinnern.
Das ist mir auch passiert. Und genau diesen blöden Satz hat der Besitzer auch gesagt. Allerdings war nicht so ganz so kriminell wie in dem Buch. Die Füße
vorne zu waschen. Richtig, ja. Kann mich erinnern. Ja.
Ja, oder ich hatte vor zwei Wochen, sage ich, so eine alte, eine schöne Kordjacke, die gibt es ja nicht so oft, in irgendeinem kleinen Kleiderladen, ging rein, die sagte, da war noch eine da aus dem Schaufenster. Ich zog sie an, aber ich kriegte das nicht so richtig zu vorne.
Ja.
Ich sagte, ach, weißt du, vielleicht du. Ja. Die so, Jacken machen wir eh nicht zu. Du wolltest doch eh abnehmen. Ich dachte, woher weißt du das?
Ja, ja, ist klar. Ja.
Aber solche Situationen, Geschichten, die hat mich halt öfters. Und das ist für den Journalisten ganz angenehm. Manchmal sage ich auch nicht immer, dass ich ein Journalist bin. Also ich sage nicht, dass ich jemand anderes bin, aber ich komme einfach nur ins Gespräch mit Leuten. Das ist leichter als Schreiberling, weil ich ja nachher ein Gedächtnisprotokoll machen kann. Bist du Radiomensch?
Ist das eingeschränkt?
Und dann als Kamera sowieso. Manchmal ist es auch leichter, weil die Leute dann denken, ich muss jetzt antworten. Aber um nur mal so einzufangen, was für Leute denken. Na, zum Beispiel in Rumänien habe ich immer so einen Assistent gehabt, der war Oberkellner eigentlich. Und ich sagte, wenn man dann irgendwas über das Abholzen irgendwo in Transsilvanien macht, und dann sage ich, komm, jetzt geh du mal allein in den Laden rein, kauf uns eine Schokolade und dann drückt er mal ins Gespräch an, was denn im Wald da passiert.
Ja.
Und dann sagt er mir nach, was der erzählt hat. Ich schaue mir auch an, wie die Frau heißt. Wie die aussieht,
zitiere
die anonym, aber ist eine authentische Stimme, das kann ich natürlich hier selber machen. Ne? Aber manchmal erzählen die Leute auch ganz interessante Sachen, ist schon so, wenn ich es dann zitiere, dann mache ich schon so, dass die auf jeden Fall nicht in Gefahr sind oder so. Wenn ich sie schon nicht das copyrighten lasse, das Zitat, aber ist ja auch nicht zugeordnet direkt, aber authentisch. Ne?
Ja, aber es ist schon fair, es könnte ja auch mal schief gehen.
Aber ich gucke immer, dass was wir da im Vorgespräch hatten, dein Fall mit der älteren Dame.
Ja, ja.
Manchmal muss man Leute auch schützen. Wenn man ich meine, wenn ein Würdenträger, was ziemlich spektakuläres und dummes sagt im Interview,
nur was anderes.
Dann bin ich nie froh, wenn er sagt, er müsste nochmal autorisieren.
Schon klar. Nee, also, aber da hast du schon völlig recht, das sollte man auch vernünftig machen, aber auch fair, wenn es irgendwie geht. Also, und fair heißt nichts verschweigen oder sowas, aber fair heißt einfach anständig sich verhalten.
Ja, ja, nee, ich locke auch niemanden in die Falle oder so. Ich bin kein Wallraff. Eigentlich ist man auch kein Enthüller als das ist vielleicht einzig nicht reale in dem, eigentlich ist der Korrespondent jetzt nicht der Enthüller bis zum Letzten, sondern er tut manchmal schon sehr tief recherchieren an Einzelfällen, wo er denkt, das tut er jetzt ein bisschen näher untersuchen, um was zu illustrieren, aber meistens hat er es ja vorher schon in irgendeinem lokalen Medium gelesen oder ist draufgestoßen. Dinge werden meistens durch eine Redaktion ausgegraben, die einen riesen Stab haben oder die halt vor Ort sind und nicht von so einem Einzelkämpfer, der versucht, dieses Land, wo er lebt, oder diese Gesellschaften, einen Leser in Deutschland näher zu bringen, der vielleicht zufälligerweise zum ersten Mal darüber liest.
Nee, verstehe ich schon. Aber das ist, macht sich natürlich, solche Sachen machen sich dann immer ganz gut in irgendwelchen Büchern, aber inwieweit sie einen realen Hintergrund haben, ist immer noch was
anderes. Ja, also ich habe es manchmal jetzt bedient. Das war jetzt mein erster Roman. Es war nicht jetzt immer leicht, von der Non-Fiction zur Fiction zu gehen, dass man es mal lösen kann, dass man sagt, ich weiß nicht, immer überlegst, ist das real, kann der das jetzt machen? Also dass man halt sagt, okay, der sitzt jetzt irgendwo fest, dann finden wir jetzt mal einen Ausweg für ihn.
Richtig, ja, ja. Das war Handwerk. Das ist letztendlich Handwerk und das muss man dann zusehen, dass man das vernünftig hat. Du schreibst ja keine Tatsachenberichte.
Das ja, ich schreibe keine Tatsachenberichte. Genau das muss ich mir ein bisschen lösen und ein bisschen, aber klar, ich weiß nicht, ob wie das andere Schreiben machen, aber oft habe ich halt bei, wenn man irgendeine Figur beschreibt, dann denkt man sich nicht ganz aus der Fantasie aus und hat irgendein Bild vor sich von jemandem, den man schon gesehen hat. Der vielleicht jetzt nicht der Bösewicht ist, aber jetzt die Physis hat oder die so aussieht oder ja.
Ja, verstehe.
Ja, also das Buch, wie gesagt, also nicht 30 Jahre, sondern Ende der 10er Jahre, also 2008, 2009.
Ach so, aber, ja, okay.
Ja, aber vieles von dem ist immer noch da. Ist immer noch so ähnlich. Belgrad ist immer noch eine Stadt im unvollendeten Wandel, hat ein bisschen mehr Hochhäuser noch hingeknallt, aber ist immer noch staubig. Dieser Mangel an Rechtsstaat eigentlich ist immer noch da. Dieser Bandenkrieg, der da im Hintergrund tobt, der tobt immer noch, schon seit 6, 7, 8 Jahren, mit wie vielen Dutzenden von Toten. Es ist einerseits, habe ich es so angenommen, einfach weil ich jetzt dachte, ich schreibe da jetzt vielleicht erstmal 4 Folgen nach den Jahreszeiten geordnet und nur ein paar Jahre näher zur heutigen Zeit. Und dann, aber eigentlich ist ein zeitloses Buch. Ich habe versucht, möglichst viel Stimmung und sich Ansichten der Stadt reinzubringen. Jetzt in einem Sommerbuch vielleicht noch nicht so viel Gebräuche, im Herbstbuch mehr. Da kommen dann auch mehr so diese Erntesachen, was man einmacht. Aber zum Beispiel in diesem Buch von Bärenzwinger habe ich auch die Beerdigung ein bisschen beschrieben, wie die so gehen. Also ich ist natürlich jetzt, dass ich die Belgrad kennen oder die Region kennen, dass sie es ein bisschen wiederfinden können. Und die anderen, die es nicht kennen, dass sie ein bisschen eine Idee davon bekommen. Vielleicht bekommen sie ein bisschen zu negatives Bild. Es ist ja nicht so, dass es immer gefährlich sei.
Ja, aber ich denke mal, gerade in dem Bereich ist es ja wichtig, dass sie überhaupt mal ein Bild kriegen. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, dass ich praktisch gar nichts von Belgrad weiß. Jedenfalls nichts außer dem Namen und wo es liegt und zu welchem Staat es gehört. Mir ist es extrem fern und jetzt durch das Buch durchaus nicht mehr so fern. Und das finde ich ist ja auch eine verdienstvolle Geschichte von einem Buch, das ja nicht, ich könnte mir ja auch ein Reisebuch über Belgrad als Tourist dort kaufen, das tue ich aber nicht, weil ich will ja gar nicht hinreisen. Aber wenn ich das Buch gelesen habe, weiß ich zumindest ein bisschen mehr darüber. Das ist doch keine schlechte Sache.
Ja, also ein bisschen meine journalistische Mission nicht ganz vergessen. Ja. Aber klar, es sollte auch unterhaltsam sein. Es kann ja sein, dass es ein bisschen zu viel Blut ist, zu viel Tod ist.
Kann
durchaus sein.
Hey, aber, das ist ein Krimi und nicht irgendwie so ein Familienreport oder
aber,
sowas.
Ja, es ist natürlich auch ein Krimi. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein... das Wichtigste beim Schreiben ist ja auch mal lesen.
Ja, ja, natürlich.
Ohne Input kein Output. Und ich sah eure...
Achso, den Newsletter Fortnite.
Ja, ja.
14-tägig, ja.
Ich sah ja die Breite der Bücher, die ihr besprecht.
Ja.
Das ist ja schon sehr unterschiedlich auch.
Durchaus, also, ja.
Auch sehr lustig, wenn man es anklickt, dieses Geräusch des Blätterns. Ja.
Ja. Also ich habe diese Art von Journalen mache ich schon seit, weiß ich nicht, fast 10 Jahren. Immer mal wieder. Mittlerweile machen es auch andere Leute, aber ich war einer der Ersten, der das mitgemacht hat. Ich finde das schön. Es ist einfach fast haptisch, ja. Also es ist eigentlich ganz nett. Eine Spielerei, wenn man so will. Aber das mit den Themen ist insofern ganz schön, weil ich kann halt, dadurch, dass ich nichts und niemandem verantwortlich bin, damit kein Geld verdienen muss und nichts, kann ich genau das machen, was mich interessiert. Einfach ja, das. Das ist, also besser geht's nicht, ja. Besser geht es nicht. Und also insofern,
bin Amazon-Kunde, weil ich halt nicht so oft nach Deutschland komme. Und dann,
ja, klar.
Wenn man deine Mutter sieht, kann ich ja nicht so lange. Ich habe es immer gemocht, immer im Buchladen steht, weil es wichtig ist, eigentlich für mich immer ein bisschen zu lesen, ob mir die Sprache überhaupt zusagt.
Ja, verstehe.
Aber schon. Ich habe jetzt die Zeit oft nicht mehr und dann bestelle ich mir immer gleich ein Packenbuch, die liegen da schon, wenn ich da komme.
Ja, verstehe also. Ich durchaus, ja, durchaus. Welche deine Figuren magst du am liebsten, außer dem Protagonisten, außer dem Hauptdarsteller?
Dem Protagonisten, ja. Den bin ich natürlich, wen ich vermisse ein bisschen in meinem Belgrader Leben, da war früher so ein Fußballhändchen, Bildchenhändler.
Ja.
Und der ist immer ausgewandert nach Chicago im Buchladen wieder zurückkommen. Ja, war immer so lustig.
Das ist toll.
Der hatte mir immer Sachen angedreht. auch so spontane Begegnungen waren das manchmal, rief er auch manchmal an und so. Ja, der spielt jetzt keine große Rolle in dem Buch, aber ja, der fehlt inzwischen halt, ne? Hier in Belgrad.
Ja, verstehe.
Der ist ausgewandert nach Chicago mit seinen über 50 Jahren. Ich weiß nicht, ob der noch so toll alt ist im Auswandern.
Wenn es ein Traum war, warum nicht? Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich habe gesehen, als ich mal geguckt habe, was hat er so geschrieben, und jetzt mal außerhalb dieses Buches, sondern da ist mir ein Artikel aufgefallen, der ist schon ein bisschen älter offensichtlich, aber der ist mir ins Auge gefallen, nämlich über den systematischen Verkauf von Babys aus Kliniken heraus, so habe ich das verstanden.
Ja.
Wäre das nicht auch mal so eine Sache, die für einen Roman in Frage käme?
Der zweite Roman kommt ja im August raus. Der Titel ist Auf der Spur der Kinder.
Thema. Guck an. Das ist ja toll. Da habe ich mir fast gedacht.
Der ist schon durchs Lektorat. Das Cover ist sehr schön geworden. Das steht noch nicht drauf, aber es ist schon angekündigt bei Amazon.
Kommt. Ach, das habe ich noch nicht gesehen. Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
Raus. Hätte vielleicht auch im anderen Thema anfangen können. Ich wollte dazu ein bisschen erstmal da rein erzählen, wie er da überhaupt auf diese Ermittlersache kommt. Und dann habe ich diesen Fall genommen, der eher nicht so politisch ist, sondern eher so ein bisschen schräg oder haltsam mit dem Bärenfinger.
Ja,
der nachher, eigentlich geht es ein bisschen um Blutrache. Aber das zweite Buch ist über diesen Kinder, diesen verschwundenen Kindern aus den Kliniken.
Ja.
Wobei das dann zwei Fälle, es gibt auch noch einen Vater, der seinen im Krieg verschollenen Sohn sucht.
Mhm.
Das ist Herbstbuch, das Winterbuch könnte dann sein, ein bisschen über die Baumafia und so weiter. Der Verlag hatte erstmal einen Vertrag über zwei Bücher gemacht und will dann erstmal schauen, wie die so laufen.
Verstehe. Ja, klar, das muss ich ja alles tragen letztendlich. Ne?
Ja, es muss ich tragen. Ich meine, als wir damals sprachen, es gibt natürlich auch viele Leute, die aus der Gegend kommen. Und da sagt er, aber das ist immer die Frage, ob die noch drüber lesen wollen.
Ja, vor allen Dingen, es für sie bekannt zu machen, ist nicht so einfach.
Ja, nicht so bekannt. Ja, ist nicht so bekannt. Es geht ja auch, da kommen ja recht viele Bücher und Krimis raus. Du hast eigentlich so einen Monat und so Wahrnehmung und dann ist schon wieder weg.
Ja, das ist schon richtig.
Mal gucken, vielleicht.
Ja, das ist halt nur eine
Serien, bei den Serien springen die Leute manchmal auch erst später, an. Also dieses erste
Buch war
noch kein ganz großer Publikumserfolg, aber ich bin eigentlich nach wie vor überzeugt, dass der unerbittliche Walter mit seinem Spürsinn auch irgendwann seine Leser findet. Das heißt, vielleicht auch die Leser, die mit der Region ein bisschen Nähe haben.
Jetzt sind wir also durch deinen Roman, soweit wir das konnten, ohne viel zu verraten, sind wir da durchgegangen. Du hast ganz viele meiner Fragen, die ich gar nicht stellen musste, wunderbar beantwortet, sodass auch der Zuhörer einfach weiß, was auf ihn zukommt. Und ich habe noch eine Frage, die ich am Schluss häufig stelle, nämlich: Was würdest du dir wünschen, wenn es auf jeden Fall in Erfüllung gehen würde, egal was es gibt?
Ja, ich würde vielleicht gerne mal mit einem meiner Kinder doch mal nach Afrika fahren.
Das ist doch ein schöner Wunsch. Nee, ja. Ein toller Wunsch. Ich wünsche dir, dass der in Erfüllung geht. Also,
Dankeschön.
Das ist doch ein schöner Wunsch. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Thomas Rosa mein Gast. Es ging um den Krimi Der Tote im Bärenzwinger. Es geht neben dem Krimi-Plot auch um die Stadt, in der der Protagonist lebt, nämlich Belgrad, die Hauptstadt der Republik Serbien. Hier schreibt ein Insider über ein uns gemeinhin fremdes Territorium. Er entwickelt ein spannendes Bild der Stadt, der dort lebenden Menschen, der Lebensumstände und der Atmosphäre. Dies ist ein ungewohntes Umfeld für einen Krimi, der eben aber nicht irgendwo anders spielen könnte, sondern hier gerade richtig ist. Das Buch kann ich somit aus den verschiedensten Gründen nur empfehlen. Es ist mit Recht eine besondere und persönliche Empfehlung der LektorInnen von Amazon Prime Reading. Ich wünsche ihm und dem Autor viel Erfolg damit. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Thomas Rosa, dass wir heute so viel über das Buch, dein Schreiben, deine Arbeit, Belgrad und die Menschen dort erfahren durften. Ich bedanke mich auch im Namen unserer ZuhörerInnen für das Buch und natürlich auch für deine lebendige Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
Dankeschön, Uwe.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.